Herzlich willkommen bei Rollin Pin Talks, dem inspirierenden Podcast mit den spannendsten, schrägsten, kreativsten, erfolgreichsten Menschen aus der Gastronomie und Hotellerie.
Wir machen eine kurze Werbeeinschaltung für unseren Partner Gastromatik. Du bist verantwortlich fürs Team und willst weniger Chaos im Dienstplan, bei der Zeiterfassung oder Lohnabrechnung? Dann ist Gastromatik genau das Richtige für dich. Mit der cloudbasierten Software regelst du alles, von der Anstellung bis zur Zahlung, einfach, sicher und effizient. Über 12.000 Betriebe nutzen Gastromatik schon für mehr Übersicht, weniger Stress und ein starkes Team. Also, besser, sicher planen. Jetzt mehr erfahren auf gastromatik.com. Und jetzt geht's zurück zu unserem Talk mit Alina Meissner-Bierbraut. Ja, dann willkommen zu unserer neuesten Podcast-Folge. Heute bei mir zu Gast die Rolling Pin Female Chef of the Year 2024, die mittlerweile, sagen wir es ruhig, zum Shootingstar in Gastro-Deutschland avanciert ist. 2014 eröffnete sie mit gerade mal 24 Jahren ihr Restaurant, das Bierbraut, und schmiss den Laden am Anfang ganz alleine. Heute ist die Welt eine andere. Sie hat über 40 Mitarbeiter, mehrere Restaurants und noch einiges vor. Sie wird uns darüber aber sicher jetzt einiges verraten. Ich freue mich unglaublich, dass sie heute da ist und endlich da ist. Herzlich willkommen in diesem Sinne, Alina Meissner-Bierbraut.
Vielen Dank. Ich freue mich total, da sein zu dürfen.
Liebe Alina, bevor wir einsteigen, machen wir unseren verpflichtenden und neu konzipierten Word-Rap. Ja, also eine Entweder-oder-Fragerunde. Du entscheidest dich immer für das eine oder das andere und dann geht's los. Das passt, ja, oder?
Wunderbar, ich bin bereit.
Gut. Früh schlafen gehen oder spät aufstehen?
Spät aufstehen.
QR-Codes auf einer Speisekarte.
Kommt auf das Konzept an. Manchmal finde ich es nicht schlecht, wenn es den Ablauf deutlich beschleunigt in großen Gastronomien. Okay. In kleineren, feineren Gastronomien finde ich den persönlichen Austausch und eine schöne haptische Karte dann doch schöner.
Wein oder Bier?
Schwierig. Wein oder gerne auch mal ein alkoholfreies Bier.
Ah, gut. Guter Punkt, da sprechen wir dann später noch drüber. Über den nächsten wahrscheinlich nicht, weil es schnell beantwortet ist, aber trotzdem lustiges Reizthema. Ananas auf der Pizza, ja oder nein?
Jetzt mache ich mir, glaube ich, viele Feinde, aber ich muss sagen, ich finde es manchmal ganz geil.
Ich finde es ja, ehrlich gesagt, unter uns gesagt, ich finde es ja fast immer sympathisch, wenn jemand einfach mal ja sagt. Ja, die meisten Puristen sagen dann immer, nee, und regen sich auf.
Ja, also nein, das mein ist ja zu hören. Die Kombination, die leichte Süße mit der Salzigkeit von dem Schinken. Also so geschmacklich ist es eigentlich eine ganz feine Sache. Ich denke, das hat halt einfach eher was mit dem italienischen Stolz zu tun.
Ja, ja. Irgendwie so, ne?
Ja.
Gib mich schnell oder 50 Best? Das ist die gemeinste Frage für euch Köche, ich weiß, aber es muss sein.
Da ich bei den 50 Best nicht dabei bin, gib mir schlau.
Souverän gelöst. Saibling oder Steinbutt?
Saibling.
Löffel oder Messer und Gabel?
Löffel.
Olivenöl oder Butter?
Oh, das ist auch wirklich hart. Ja. Beides, weil einfach gibt's kein oder.
Dann mach einfach uns raus,
oder? Braucht man unbedingt Olivenöl und für die anderen Dinge braucht man unbedingt Butter. Gut.
Was kommt in deiner Küche mehr zum Einsatz? Jetzt rein quantitativ?
Ja, wahrscheinlich schon Butter.
Ja. Sie sind alle gleich. Sie sind alle gleich. Die Berge oder das Meer?
Auch das finde ich gar nicht so schwierig, so einfach zu beantworten, weil ich irgendwie mich zu beidem hingezogen fühle.
Party oder Gym?
Mittlerweile mehr Gym.
Auch ein bisschen was mit dem Wort mittlerweile zu tun. Was brauchst du mehr? Handy oder Küchenmesser?
Was brauche ich mehr?
Womit arbeitest du mehr?
Sagen wir so. Ja, ich glaube, wenn ich ganz ehrlich bin, mittlerweile mit dem Handy. Da hast du mich jetzt gerade. Weil wenn man wirklich so drüber nachdenkt, wenn ich im Laden bin, habe ich öfter wahrscheinlich mittlerweile das Handy in der Hand als das Messer.
Ich habe das jetzt auch deswegen als letzte Entweder-Oder-Frage genommen, weil wir damit jetzt auch in unseren Talk einsteigen können. Ich habe das tatsächlich in einer Doku vor einiger Zeit gesehen, die damit begonnen hat, dass du gesagt hast, du bist unfassbar stark mittlerweile auf dein Handy angewiesen, weil du einfach an so vielen Fronten arbeitest. Ne? Also vielleicht für alle unsere Zuhörerinnen und Zuhörer, du hast das mit einem Stern ausgezeichnete B-Broad, du hast die neu oder die 2023, glaube ich, eröffnete Brasserie. Ne? Mhm.
Genau.
Also die Edda Brasserie. Und das, warte mal ganz kurz, das Hotel, das Bäumle in Ulm, ne?
Das kommt erst nach. Sind wir gerade dabei und an der Planung dran und am Umbau.
Das kommt noch, aber ich glaube, du hast noch was, ne?
Ja, wir haben noch eine Event-Location, das Zolllager.
Das Zolllager.
Mit meinem Mann und da ist auch das Büro verankert. Und so gilt es eben für mich, die ganzen verschiedenen Standorte täglich irgendwie im Überblick zu behalten.
Also feststeht, es ist recht viel, ja, und dein Arbeitsalltag besteht aus weit mehr als in deinem Ursprungsladen hinter der Küche zu stehen, abgesehen davon hast du auch sehr viele mediale Verpflichtungen, man kennt dich aus vielen Shows und so weiter. Das war für mich jetzt der Punkt, wo ich mir gedacht habe, das ist echt spannend, ja, dass du sagst, mittlerweile ohne Handy und Orga geht bei dir gar nichts mehr.
Das stimmt. Also es hat sich wirklich jetzt so in den letzten Jahren immer weiter weg vom Küchenchefposten in Richtung Unternehmertum entwickelt bei mir. Ja. Es hat natürlich größtenteils damit angefangen mit dem zweiten Restaurant. Da war klar, ich werde nicht mehr 100% im B-Brown in der Küche stehen können. Und ging dann eben weiter mit den ersten Fernsehauftritten, wo dann einfach mehrere Aufgaben für mich irgendwie unter einen Hut gefallen sind und ich mich auch neu aufstellen musste, neu strukturieren musste. Das war ein Prozess, aber ich muss sagen, dass ich jetzt mich auch in der Rolle mittlerweile gefunden habe und auch sehr wohlfühl, weil es total abwechslungsreich ist und wenn man die richtigen Leute an den richtigen Stellen hat, dann kann das tatsächlich auch dazu führen, dass, wenn man den Blick von außen drauf hat, dass man das Endprodukt auch noch verbessern kann.
Ich glaube, das ist ein super spannendes Thema, gerade auch dieser Prozess von einer extrem operativen Führungsposition, Funktion, die du halt in deinem Sterneladen gehabt hast, hin zu einer übergeordneten Koordinatorin eines größeren Unternehmens. Ich glaube aber, zu Beginn wäre es noch gut, ein bisschen darüber zu sprechen, wie das alles entstanden ist. Das klingt jetzt alles so, als hättest du da mal ein Restaurant aufgemacht, mit dem Finger geschnippt und jetzt bist du halt da Shootingstar und alles ist wie am Schnürchen gelaufen. Du hast dein Restaurant 2014 eröffnet und den Stern hast du, das ist schon eine lange Zeit, ich glaube 8 Jahre später, also 2022, bekommen. Also du hast da wirklich 8 Jahre lang nicht unter dem Blitzlichtgewitter, wie du es jetzt kennst, gearbeitet und vor allem, du hast dich wahnsinnig jung selbstständig gemacht mit deinem Restaurant. Du warst gerade mal 24. Wie und warum hast du dich entschlossen, das zu machen?
Also den Drang, ein eigenes Restaurant zu eröffnen, den hatte ich wirklich schon in den ersten Wochen meiner Ausbildung. Ich habe irgendwie sofort diese Lust gespürt, die Motivation, mal mein eigenes Restaurant zu haben, das selber gestalten zu können, selber entscheiden zu können, was dort gekocht wird, selber entscheiden zu können, wie der Gast behandelt wird, wie die Atmosphäre ist, was für Musik gespielt wird. Das fand ich einfach, das konnte ich mir einfach wirklich schon mit 17, 18 Jahren wahnsinnig gut vorstellen.
Ja.
Ich habe natürlich ein bisschen Zeit gebraucht, um dahin zu kommen. Und die Stationen, die ich mitgenommen habe, die waren sehr wichtig, genauso wie sehr abwechslungsreich. Mhm. Also von Drei-Sterne bis zur Berghütte in Tirol. Und genau das macht es auch aus. Und ich glaube auch genau das hat mich so ein Stück weit auch geprägt mit dem Spagat zwischen der sehr feinen und dezidierten Küche bis hin zur rustikalen Wohlfühlküche und Herzküche. Und ich glaube, dass das einfach, das war ein logischer Schluss, der kommen musste, weil ich immer an den Punkt gekommen bin im Angestelltenverhältnis, dass ich zu viel verändern wollte, dass ich zu viel meinen Kopf durchsetzen wollte, dass ich immer auch gedacht, ich kann es besser oder wir können es doch besser machen, was natürlich auch in manchen Fällen vielleicht nicht so war, weil man ja auch dann so nach den ersten Jahren nach der Ausbildung oftmals denkt, man ist allwissend und kann schon alles. Ja, was ich jetzt im Nachhinein weiß, dass es nicht so ist oder nicht so war. Aber trotzdem hatte ich einfach einen gewissen Aktionismus, den ich umsetzen wollte. Und deswegen habe ich auch wirklich den Schritt gewagt, dann nach knappen 2 Jahren in der Sous-Chef-Position hier in einem Restaurant in Ulm, sagen, ich möchte es einfach mal starten, ich möchte einfach mal mit einem kleinen Catering-Unternehmen oder kleinen Kochkursen beginnen und mir so einen kleinen Kundenstamm aufzubauen, um mal zu gucken, wie funktioniert das mit der Selbstständigkeit.
Ja, das war die Grundidee zu Beginn, also wirklich eher so Catering und Kochkurse, es war gar nicht jetzt gleich Restaurant, sondern eher das.
Genau, das war im Januar 2014, habe ich das Kleingewerbe angemeldet und habe es so gestartet, meine ersten Visitenkarten gedruckt. Ich glaube, von denen habe ich schon auch schon im ersten Lehrjahr gesprochen. Da kann die Hanna ein Liedchen von singen, die auch mittlerweile heute bei mir im Büro sitzt, mit der ich zusammen die Ausbildung gemacht habe. Und dann ist es aber natürlich jetzt nicht so von 0 auf 100 durchgestartet, weil die Leute ja noch nicht darauf gewartet haben, dass ich jetzt hier Kochkurse gebe und ein bisschen vor mich hinkoche.
Wenn man sich selbstständig macht, ne? Ich glaube, das ist auch...
Man braucht halt irgendwie so ein Grundeinkommen und dann hat es mich auch ziemlich schnell wieder in einen Kaffee verschlagen, wo ich dann Küche und Service alles gemacht habe. Hauptsache, ich kann meine Rechnungen irgendwie bezahlen. Aber im gleichen Jahr wurde dann eben das Restaurant frei und ein guter Freund hat gesagt, das ist eine Größe, die passt total gut zu dir, es ist klein, schnucklig, überschaubar, guck's dir mal an. Und ich dachte, es ist noch ein bisschen früh, weil es war dann im Sommer, also ein halbes Jahr nach Beginn der Selbstständigkeit. Aber er war hartnäckig und ich habe es mir dann auch angeschaut, habe dann auch ziemlich schnell irgendwie Kontakt da im Haus gefunden zu den Verpächtern. Und ja, so kam eins zum anderen. Und am Ende hatte ich dann einen Monat Zeit, mir das Ganze zu überlegen. Und ich habe mich dafür entschieden. Ich dachte, okay, ich habe nicht viel zu verlieren. Ich habe keine Kohle, die ich jetzt groß investieren kann. Das heißt, ich starte mit dem Nötigsten. Die Pacht war damals noch überschaubar, sodass, weil wenn ich es an die Wand gefahren hätte, dann hätte das jetzt nicht bedeutet, dass ich das 10 Jahre irgendwie abzahlen musste. Ja. Und von dem her habe ich es einfach mal probiert und so gestartet. Und
mit großen Träumen, aber mit fast keiner Kohle, ne? Also keine großen Investoren, keine 5- oder 6-stelligen Beträge, die du da auf der Seite hattest.
Nicht, nee. Also der besagte Freund hat mir dann eben auch wirklich mein Startkapital geliehen von 10.000 Euro und damit ging es los. Also da
mit 10.000.
Kartelle und so. Also es war wirklich ganz rudimentär, ganz einfach, aber ja gut, das war halt, anders ging es nicht und im Nachhinein betrachtet war das auch einfach für mich genau der richtige Weg, weil ich bin ganz langsam und ganz natürlich gewachsen. Also es ging eben nicht, ich habe nicht gestartet mit, oh, ich will in 2 Jahren einen Stern kochen oder irgendwas, sondern es war einfach das Ziel, die Leute happy zu machen, so glücklich zu machen, dass sie einfach immer wieder kommen. Mhm. Und ich am Ende von dem kleinen Business leben kann und meine paar Mitarbeiter bezahlen kann.
Ja.
Und das hat mal besser geklappt und mal schlechter. Also ich sage mal so, die ersten 5 Jahre waren wirklich sehr durchwachsen oder ich sag mal vor allem die ersten 3, weil man sich auch erstmal irgendwie finden muss. Klar, am Anfang stürmen alle hin, alle probieren es. Man hat so einen kleinen Hype. Und wenn der erste Hype mal abgeflacht ist, dann ist erstmal Flaute. Und da gab es auch genügend Tage, an denen ich einfach allein im Restaurant saß oder gesagt habe, gut, lass mal zumachen, wir haben einen Tisch reserviert. Ja, das rentiert sich nicht. Und das war schwierig und man hinterfragt sich immer wieder selber, was aber auch wichtig ist, weil es gab natürlich auch Themen, die nicht gut waren oder Umsetzungen, die bei mir in der Küche nicht funktioniert haben, weil ich mir zu viel vorgenommen habe, weil die Wartezeiten zu lang waren oder vielleicht auch einfach dass das Speisenangebot nicht unbedingt den Geschmack getroffen hat der Gäste. Und so ich halt einfach immer wieder alles so ein bisschen angepasst und gelernt von Jahr zu Jahr.
Und das mehrere Jahre lang, ja.
Ja, und das Gleiche natürlich auch in der Buchhaltung. Das war einfach nur ein absoluter Chaoshaufen die ersten Jahre, bis ich dann mal irgendwann verstanden habe, auch einfach dank meines Mannes, der mich da so ein bisschen auch auf die rechte Bahn gerückt hat und gesagt hat, dass das mit einfach auch einer der wichtigsten Punkte ist, dass man seine Finanzen, seine Buchhaltung im Griff hat und vor allem auch ordentlich führt. Auch da bin ich reingewachsen langsam. Ich meine, das konnte ich nicht. Mit einer Kochausbildung, klar, da hast du so ein bisschen Betriebswirtschaft in der Schule, aber eigentlich nicht das, was du dann am Ende wirklich brauchst, um dich selbstständig zu machen. Und so ist es eben stetig gewachsen. Nach 5 Jahren habe ich dann zum ersten Mal mir ein bisschen was angespart, sodass ich die Küche vernünftig renovieren konnte und mal weg vom Gasherd konnte, mal weg vom ganzen Holz in der Küche, weg von der Mikrowelle als Tellerwärmer, hin zum richtigen Tellerwärmer. Und das war wirklich auch wie so eine Art Meilenstein, wirklich so ein kleiner Neustart. So, jetzt kann ich zum ersten Mal einen Koch einstellen. Ich traue mich, dass jetzt in diese Küche einfach auch ein gelernter Koch reinkommt.
Das war tatsächlich erst nach 5 Jahren, also nach dieser Renovierung.
Genau, davor hatte ich ab und zu mal eben Küchenhilfen dabei oder mal einen Kollegen von früher, der mir mal bei großen Veranstaltungen geholfen hat. Aber sonst war ich eigentlich alleine in der Küche. Und
du hast, glaube ich, auch mal gesagt, ich glaube, du hast auch mal erzählt, dass du die ersten 3 Wochen nach der Eröffnung, ich weiß nicht, ich glaube 6 oder 7 Tage die Woche durch Gas gegeben hast, alleine. Und dann hat irgendwann mal der Körper zugemacht und du hast dir eine Spülhilfe zumindest mal.
Das war sehr naiv und dumm, zu denken, dass man ein Restaurant mit 25 Sitzplätzen komplett alleine machen kann. Das hat nicht funktioniert. Weil wenn du dann halt dein Abendservice durch hast, irgendwie nachts um 11 oder 12 und dann anfangen kannst, die Küche sauber zu machen, beziehungsweise erstmal die ersten Teller zu spülen, die sich irgendwie einen Meter hoch gestapelt haben, das war nichts. Und da habe ich auch schnell gemerkt, das wird nicht funktionieren. Auch mit, ich glaube, 6 Tagen am Anfang geöffnet, mit Sonntag, Mittag und Abend. Also da habe ich ziemlich schnell gemerkt, dass ich da an meine Grenzen komme, weil so ein Tag halt dann auch keine 8 Stunden hatte, sondern halt eher irgendwie, weiß ich nicht, 18, 20 Stunden. Mhm. Und wenn man dann merkt, okay, man muss da mal kurz nach dem Metro einkaufen, Nap im Auto machen, dann, nee, das wird nicht.
Schlechtes Zeichen.
Ich kam ziemlich schnell die Küchenhilfe, die Spülkraft, was mir total viel Freiheit gegeben hat und die Möglichkeit gegeben hat, einfach auch da den Ablauf ein bisschen zu optimieren. Mhm. Schon in den ersten Wochen Der Sonntag, den habe ich dann auch relativ schnell gestrichen, weil ich sagte, ich brauche einfach wirklich einen Tag Ruhe, um wieder Kräfte zu sammeln.
Ja.
War auch eine gute Entscheidung. Aber am Anfang denkst du halt, du brauchst irgendwie jeden Umsatz, den du reinbringen kannst, um das Ganze am Laufen zu halten. Aber tatsächlich ist es besser, man hat dann eben konzentriert 5 Tage, an denen man gut funktioniert, als 6, an denen man so halb funktioniert. Und wenn ich jetzt wieder zurückspringe, 5 Jahre später, dann eben mit dem ersten Koch, das war dann so, dass man halt auch die Möglichkeit hatte, wirklich mal andere Dinge zu machen, die Teller ein bisschen schöner zu gestalten, sich mehr Gedanken über ein Menü zu machen oder über die Gerichte. Damals war es noch kein vorgegebenes Menü, sondern eben noch à la carte 5 Gerichte, die als Menü wählbar waren. Ja, und so hat das Ganze seinen Lauf genommen. Dann kam der zweite Koch, der dritte Koch und dementsprechend ist auch die Küche immer ein bisschen feiner geworden, durchdachter geworden, ja, bis wir dann eben den Stern erhalten haben. Und damit hat sich dann wirklich auch nochmal grundlegend für mich einiges geändert, weil halt einfach dann zum ersten Mal auch die, man wird zum ersten Mal auch von Kollegen wahrgenommen oder eben halt über Ulm hinaus wahrgenommen. Und das hat einen ganz schön großen Stein ins Rollen gebracht.
Ja. War der Stern tatsächlich auch betriebswirtschaftlich wichtig und ausschlaggebend oder war es eher so eine Prestige-Sache, wo es dir um die Wertschätzung der Kollegen und Kolleginnen ging?
Also ich bin mit keinerlei Ambition daran gegangen an den Stern. Es war immer mein Anspruch, eben zu sagen, wir kochen, also jedes Mal Menügestaltung, neue Menüentwicklung war der Anspruch, das Menü muss ein kleines bisschen besser sein als das Menü zuvor. Ja, also es darf mindestens gleich gut, aber im Idealfall setzen wir einfach immer noch ein kleines bisschen mehr drauf, weil alles andere einfach irgendwie, für mich keinen Sinn.
Ja.
Ist auch heute noch der Ansatz. Und irgendwann haben die Leute so ein bisschen angefangen zu sagen, hey, das kocht ihr auf den Stern hin oder ist das euer Ziel? Ich sage, ja, es ist natürlich eine tolle Auszeichnung, aber am Ende wird mir der Stern das Restaurant nicht voll machen, ja, beziehungsweise führt es nicht dazu, dass meine Stammgäste deswegen mehr kommen. Und schön. Ich komme da nachher nochmal drauf.
Also, ja.
Das war mein Ansatz eben damals. Das Wichtigste ist ja eben, dass die Gäste wiederkommen. Dass die rausgehen und sagen, es war mir das Geld wert.
Ja.
Ich bereue keinen Euro, den ich hier ausgegeben habe und möchte das Erlebnis gerne irgendwann wieder machen. Und als der Stern dann eben kam, hat sich das schon doch so nochmal verändert, auch finanziell, weil halt einfach die Auslastung von 0 auf 100 eine andere war. Also davor, wenn wir davor mit 25 Personen ausgelastet waren, waren es halt dann 30 und halt jeden Tag. Und das macht dann auf lange Sicht schon einen Unterschied. Von dem her verändert die Auszeichnung des Guide Michelin schon auch den stetigen Umsatz. Bis dann der Sprung kam von 23 auf 24 mit der Mehrwertsteuererhöhung. Da war dann wirklich, also wir haben im April 23 den Stern bekommen.
Ja.
Und hatten dann wirklich von da ab bis Ende des Jahres jeden Tag das Restaurant voll. Das war irre. Ich meine, wir sind hier nicht in München oder Berlin oder Hamburg, sondern in Ulm.
Ja.
Und das war extrem, weil wir wirklich auf einen Schlag keine Gäste mehr hatten. Es war ein kompletter Einbruch in der ganzen Gastronomie.
Tatsächlich.
Es war
wegen der Mehrwertsteuererhöhung.
12% haben viel ausgemacht, also jetzt gar nicht unbedingt vom Preisgefüge her, sondern psychologisch gesehen in den Köpfen der Gäste, ja, weil sie gedacht haben, okay, ich habe weniger Geld in der Tasche, ich muss im Restaurant mehr zahlen. Die Inflation ist zum ersten Mal irgendwie so deutlich spürbar gewesen oder man hat mehr drüber gesprochen.
Ja, die Zeit, alles plötzlich teurer wurde, ne? Alles. Also,
genau.
Ja. Ja, genau, und dann kam alles zusammen und plötzlich sagt man, ah nee, ich glaube, wir kochen heute lieber zu Hause. Ja, komm, lass mal den Restaurantbesuch ausfallen und wir machen lieber was Schönes zu Hause. Und das war, glaube ich, somit die schwierigste Zeit mit so vielen Mitarbeitern, ja, die ich bis jetzt hatte. Ich meine, davor waren es halt immer irgendwie 2, 3 Mitarbeiter und da waren es aber wirklich schon, weiß ich nicht, knappe 20. Und wenn dann halt so ein Einbruch kommt und dir plötzlich im Monat.
Da hattest du die Brasserie schon
offen?
Da hattest
Nein,
du
die hatte ich dran.
Okay, also das war erst noch, okay.
Beziehungsweise, warte mal ganz kurz. Ja. Ende. Doch, genau, da haben wir gerade die Brasserie eröffnet.
Okay.
Ende 2023, ja. Ja, das war alles in einem Jahr.
So eigentlich in einer sehr schwierigen Phase noch dieses Wachstum irgendwie, ja, dass du wahrscheinlich noch zu besseren Zeiten geplant hast.
Ja, da hat man noch nicht gespürt, ja. Das war ja noch der volle Aufschwung da, Ende 23. Alle sind nach Ulm gekommen und diesen Schwung haben wir eben mitgenommen, um die Brasserie zu eröffnen.
Ja.
Und dann, kam halt der herbe Schlag im Januar und wir hatten plötzlich keine Reservierungen mehr oder halt sehr wenige. Und man hat es auch von Kollegen gehört. Man hat auf Instagram hin und her geschrieben, hey, wie schaut's bei dir aus? Ist bei dir auch gerade so eine Flaute? Läuft's bei dir auch so beschissen? Und das war halt wirklich, das hat einem fast noch mehr Angst gemacht, weil sich das über Monate gezogen hat und man sich nur noch über diese negative Stimmung unterhalten hat und sich gedacht hat, okay, ändert sich das wieder? Komme ich da wieder raus? Weil, also ich glaube, wenn es 1, 2 Monate länger gegangen wäre, dann hätte ich es auch finanziell nicht mehr gepackt, weil das natürlich schon was mit dir macht, wenn halt abends zwischen 7 und 18 Gäste im Restaurant sind, wenn es normalerweise 30 sein müssten. Das muss man erstmal hinbekommen. Also da ist so das ganze Sparte, was wir bis dahin angehäuft hatten, einfach weg gewesen.
Man muss schon sagen, bei viele haben dann diese Kurve tatsächlich auch nicht mehr kratzen können.
Ja. Da sind viele untergegangen, ja.
Wo du sagst, deswegen hat es bei euch dann wieder angefangen, okay zu laufen?
Es gibt mehrere Faktoren. Wir haben wirklich uns oft zusammengesetzt im Team, überlegt, was können wir besser machen? Was will der Gast gerade? Was ist der Gast gerade bereit auszugeben? Wir haben uns im Menü verkleinert. Wir haben die Optionen geboten auf ein 3-Gang-Business-Menü, wie auch immer wir es genannt haben, um einfach halt zu versuchen, Business-Leute reinzukriegen, den Leuten die Möglichkeit zu geben, unter der Woche mal reinzuschnuppern für einen Preis unter 100 Euro mit dem 3-Gang-Menü. Wir haben uns aber auch gleichzeitig wieder mehr auf das fokussiert, warum ich am Ende das Ganze gestartet habe, vom Kochen her, ja, einfach weg von dem Verkopften, hin zur Herzküche, hin zu dem, warum der Gast diese erste schöne Emotion hat, wenn er einen Löffel im Mund nimmt, ja. Also da kamen mehr Faktoren zusammen, die auch schon geholfen haben, um das Restaurant wieder mehr zu füllen. Mhm. Aber der große Punkt, der es wirklich dann verändert hat, war die Ausstrahlung von Star Kitchen mit Tim Raue, weil wir da einfach geschafft haben, eben nicht mehr nur unseren kleinen Kreis Ulm und Umgebung zu uns zu locken oder halt die paar, die wirklich auf den Rat von Michelin hin zu uns kommen, sondern da haben wir plötzlich ein ganz neues Publikum eben für uns und für Ulm gewinnen können. Und das hat sich so, also im Abstand von 2 Monaten nach Ausstrahlung hat es angefangen, dass wirklich deutlich mehr Gäste gekommen sind. Und ja, bin ich auch nach wie vor sehr, sehr dankbar, dass wir dadurch irgendwie nochmal eine ganz neue, ganz andere Präsenz in Deutschland und Umgebung erhalten haben. Und ich möchte schon sagen, dass uns das genau in dieser Zeit sehr geholfen hat.
Ist aber krass, wenn du das auch so erzählst, weil das klingt so, als wenn du diese Show nicht gehabt hättest, es tatsächlich betriebswirtschaftlich sehr eng geworden wäre.
Ja, bin ich auch ehrlich. Also es war wirklich so. Ich meine, hätte auch natürlich sein können, dass es ohne Star Kitchen sich nochmal irgendwie gefangen hätte und die Gäste gesagt haben, okay, gut, wir sind jetzt wieder bereit, mehr essen zu gehen, mehr rauszugehen. Das Ding ist halt nur, wir sind halt eben nicht in einer Metropole in Deutschland. Und es ist dann, glaube ich, vielleicht noch mal ein bisschen ein Unterschied auch vom allgemeinen Konsumverhalten her zu einer Stadt wie München vielleicht. Ja.
Ja.
Und in dem Fall glaube ich schon, dass wir einfach, ja, dass das maßgeblich auch dazu geführt hat, dass wirklich die Leute gesagt haben, wir fahren nicht mehr durch und durch, sondern wir halten nur an und probieren das mal.
Ja, ja. Wobei man ja auch dazu sagen muss, gerade wenn man sich in Deutschland auch die größeren Städte anschaut, zum Beispiel Berlin jetzt mal, ist die Anzahl an Sternerestaurants, die in den letzten eineinhalb Jahren schließen mussten, schon erschütternd hoch. Also ja. Nur die urbane Lage ist offenbar jetzt auch kein Risikominimierungsfaktor. So.
Ja, das stimmt, ja. Absolut.
Würdest du trotzdem jetzt auch mit deinem gelebten Hintergrundwissen sagen, die Sternegastronomie, wie sie jetzt vor, sagen wir, noch 4, 5 Jahren existiert hat, ist heute in einer schwierigen oder schwierigeren Situation? Manche sprechen sogar von Krise.
Ja, also schönreden kann man es nicht. Es ist nicht wirklich nicht leichter geworden, weil es einfach spürbar ist, dass der Endkonsument deutlich weniger Geld zur Verfügung hat, um sich solche schönen Erlebnisse leisten zu können, ja, oder es sich leisten zu wollen, ja. Und das ist aber nicht der einzige Faktor. Es kommt hinzu, dass die Leute auch immer weniger Alkohol trinken, weil der Gesundheitsaspekt einfach viel, viel stärker in Fokus gerückt ist durch die deutliche Aussage, dass auch ein Glas Wein am Tag nicht gesund ist, was ja bis Mitte letzten Jahres eben noch so formuliert wurde. Und ja, es ist einfach, der ganze Gesundheitsfokus, glaube ich, spielt schon allgemein auch eine große Rolle. Auf Kalorien achten, sich gesünder ernähren. Ich meine, so ein Abend in der Sternegastronomie, da braucht man nicht anfangen, Kalorien zu zählen. Das ist einfach mit einem mehrgängigen Menü weit weg von dem, was man, was die Tagesdosis so vorgibt. Aber ich glaube schon, dass der größte Faktor einfach das Finanzielle ist. Ja, und das halt so verrückt hat, dass halt einfach viele, die auch früher öfter gekommen sind, die eben nicht nur zum Hochzeitstag oder Geburtstag in Fine Dining Restaurant gegangen sind, dass die halt mittlerweile auch sagen, komm, lass mal zu Hause feiern, da was Schönes machen und wir sparen uns die paar hundert Euro. Ja. Und das, wenn das halt, wenn dann halt einfach so diese verschiedenen Aspekte dazu zusammenkommen, dann führt es halt schon dazu, dass du erstens weniger Pro-Kopf-Umsatz hast und aber auch oftmals einfach weniger Gäste.
Ja, aber du hast jetzt schon vorhin was Interessantes gesagt. Du hast gesagt, ihr habt euch ganz proaktiv auch damit auseinandergesetzt und neue Dinge entwickelt. Wie du jetzt zum Beispiel gesagt hast, so ein Business-Lunch-Menü oder niederschwelligere Dinge unter 100 Euro, so komm mal vorbei, kennenlernen. Du merkst ein bisschen, wie die Atmosphäre ist. Du bist jetzt da nicht gleich einen vierstelligen Betrag los, sondern du kennst es. Es ist ja irgendwie dann auch ein bisschen eine Art Marketing-Sache. Also es gibt offenbar schon auch Wege, ein bisschen da an den Schräubchen zu drehen. Ich glaube, man merkt es ja auch, wenn man so nach Berlin oder München schaut, plötzlich gibt es irgendwie einen Schnitzelsonntag im Zwei-Sterner und so. Ob das tatsächlich funktioniert, ist sehr individuell, glaube ich. Ne?
Ja, das funktioniert schon. Du kriegst da auf jeden Fall, du lockst mit solchen Sachen wieder neue Gäste oder die Gäste öfter in dein Restaurant. Jedoch kommen wir dann wieder auf den anderen Punkt des Pro-Kopf-Umsatzes. Deswegen ist dein Team ja nicht kleiner. Deswegen hast du trotzdem dieselbe Personalstruktur und manchmal sogar einen höheren Wareneinsatz. Ja, also wenn ich's, das es sind größere Portionen, aber trotzdem meistens die gleiche Produktqualität, ja, weil man den Anspruch hat, eben Top-Produkte zu verwenden. Und du hast zwar dann mehr Gäste im Restaurant, aber im Allgemeinen kann sich das natürlich etwas positiv auf den Umsatz auswirken, aber unterm Strich wird es nicht in allen Fällen helfen, in manchen bestimmt.
Ja, ja.
Und das, also das erlebe ich einfach auch, wenn ich mit Kollegen, wenn ich mich mit Kollegen unterhalte. Früher oder später kommt es immer auf das Thema. Das ist einfach wirklich wahnsinnig, ja, immer noch. Also jetzt gerade auch, wir waren ja am Montag in Berlin, haben die ganzen Frauen, die ganzen Köchinnen haben sich getroffen und das ist durch Deutschland, durch überall Thema. Ja. Und ich weiß nicht, wie es sich entwickelt. Ich versuche immer positiv an die Dinge ranzugehen. Ich habe für mich einfach irgendwann gesagt, ich möchte versuchen, dass unser Menü die 150 Euro nicht überschreitet.
Ich glaube, es ist 149, ne, glaube ich. Für ein Ein-Sterne-Restaurant, also zumindest was österreichische Preisgestaltung angeht, wage ich zu behaupten, ein Schnäppchen. Ja, aber
schön, dass du das sagst, ja.
Es ist auch immer anders und Deutschland auch ein bisschen, also immer ein bisschen preissensibler in der Gastronomie natürlich.
Ne? Ja, es ist mir einfach ein Anliegen, da irgendwie in dem Rahmen zu bleiben, weil ich finde, alles, was sich so in Richtung 200 Euro bewegt, ist einfach auch nochmal eine größere Hemmschwelle für den Gast. Wir sind ein sehr zugängliches Restaurant. Ich möchte uns auch beschreiben als gutes Einsteiger-Restaurant für Fine Dining Newcomer. Und ich habe halt irgendwann gesagt, natürlich können wir bei dem Preis kein Steinbutt auf den Teller legen. Ja, vorhin deine Fragen, Steinbutt oder Saibling. Steinbutt ist ein unfassbar leckerer Fisch und ich liebe die Textur und den Geschmack vom Steinbutt. Allerdings sind wir da halt beim siebenfachen Wareneinsatz als beim Saibling. Und da muss ich sagen, da gibt mir der Saibling auch so viel. Erstens, ich kann ihn hier um die Ecke holen und kann den halt einfach, ich verarbeite ihn etwas anderes als den Steinbutt und habe am Ende auch ein wahnsinnig schönes Ergebnis und kann somit halt auch einen anderen Preis anbieten bei dem Menü. Und so zieht sich das bei uns durch die Menüs durch. Es gibt kein ausgesprochenes Verbot für Produkte. Nee. Aber wenn Tim und ich eben an die Menügestaltung gehen, dann haben wir einfach unsere kleine Bubble, ja, in der wir uns bewegen von Produkten, weil wir einfach den Wareneinsatz auch immer im Blick behalten müssen. Ja. Dass wir irgendwie bei dem Preis eben auch so attraktiv bleiben können.
Ja. Ja, es ist gerade in Sachen Meeresfisch ist das ein Wahnsinn. Ich kann mich erinnern, vor rund 1,5 Jahren hat mir sogar Toru Nakamura gesagt, dass es das mit der Seezunge momentan nicht spielt. Also
Wahnsinn.
Also in einem damals noch 2 Sterne Münchner Restaurant, wo man das Gefühl hat, da ist mal budgetär, ja, Wareneinsatz mal Ende nie bewusst so kalkuliert, weil da immer die krassesten Produkte aufgetischt werden.
Ja.
Er hat mir gesagt, Seezunge, momentan vergiss es. Ja,
ja, das ist ja auch das. Wenn du in ein 3-Sterne-Restaurant gehst und das kostet 350 Euro das Menü und du siehst, was für Produkte auf dem Teller sind und du schlägst es nur und weißt, das ist kein gesponnener Preis. Ja, das kosten die Produkte. Und auch wenn man jetzt in die ganz normale Produktpalette geht, ist es einfach enorm, wenn man sich die Entwicklung anschaut, wie sich die Produkte minimal verdoppelt haben, ja, also wenn nicht noch drüber in den letzten 3 Jahren oder wahrscheinlich in den letzten 2 Jahren. Und das ist halt, ja, macht alles nicht leichter, aber trotzdem ist es total wichtig, positiv zu bleiben. Es gibt genügend Betriebe, bei denen man sieht, es funktioniert. Man muss halt wirklich ganz sensibel in alle Ecken schauen. Man muss schauen, dass man nicht unnötiges Personal da hat. Ja, man muss schauen, dass der Wareneinsatz passt, dass die Kalkulation passt, dass man so attraktiv für den Gast bleibt vom Speisenangebot her, dass halt wirklich auch genügend Gäste kommen. Ja. Und einfach sehr, ich finde, dadurch hat sich auch einfach wieder das geändert, dass dass der Gast wirklich ein König ist, ja, dass man einfach versucht, dem Gast alles möglich zu machen und nicht das, was sich vor ein paar Jahren so ein bisschen eingeschlichen hat. Der Gast muss sich uns anpassen und
hier hast du mal 7 Gänge und friss oder stirb.
Ja. Genau, und wenn du es nicht kapierst, dann verpiss dich. Und das ist einfach, ich finde es schön, dass die Gastfreundschaft auch dadurch vielleicht wieder ein bisschen zurückgefunden hat zu dem, was es eigentlich ist. Und deswegen, es gibt einfach viele Wege, um das schon hinzubekommen. Aber man muss halt immer auch dranbleiben. Auch Thema Social Media, sind wir wieder beim Handy. Ja.
Ja.
Es ist ein unglaublich wichtiger Aspekt in der heutigen Zeit für jeden Betrieb, nicht nur für die Gastronomie. Und uns hilft es total, um einfach die Leute hungrig auf das zu machen, was wir tun. Und um neue Mitarbeiter zu generieren, indem wir einfach zeigen, hey, wir haben auch Spaß bei der Arbeit.
Ja.
Ja, es gibt einfach, man kann schon viel machen, wenn man halt einfach nur dann im Restaurant sitzt, im Leeren und sich darüber ärgert, dass niemand kommt, aber alles halt jeden Tag genauso weitermacht, dann wird sich halt auch nichts verändern. Also deswegen, es gibt schon auch immer die Möglichkeit, irgendwo ein paar Stellschrauben zu drehen, sodass man wieder in eine Richtung kommt, dass es besser funktionieren kann.
Ja, ja. Aber jetzt zum Beispiel im Vergleich zu noch vor der Corona-Zeit, wenn du jetzt auch sagst, ihr wollt ein bestimmtes Preissegment nicht überschreiten. Ich frage mich dann oft, wir alle, also selbst wir als Einzelpersonen merken, wie die Kosten überall in die Höhe schnellen. Schmelzen da auch nicht die Margen?
Ich sprach ja davon, ich möchte es nicht überschreiten, ja.
Ja.
Wenn die 7% nächstes Jahr nicht kommen, dann werde ich nicht drum rumkommen, den Preis anzupassen, weil es gar nicht mehr anders geht, weil, wie du gerade sagst, es von Jahr zu Jahr alles, sich alles nach oben hin verändert. Und kleine Anpassungen müssen hier und da sein, aber ich spreche da einfach so von dem Preisgefüge in dem Bereich, ja, dass man halt eben nicht sagt, okay, wir erhöhen jetzt 40 Euro, weil das halt so die Norm ist für einen Stern in Deutschland. Ja, ja. Das ist nicht das, woran ich mich orientiere, sondern wir versuchen eben vernünftig zu kalkulieren und die Produkte dementsprechend eben auch so auszuwählen, dass es funktioniert. Und deswegen gibt es auch öfter mal was Vegetarisches mit auf dem Teller, was aber auch nicht immer günstiger ist. Wenn wir jetzt gerade mal von schönen Pilzen sprechen oder sowas, da ist so ein Pilz dann auch manchmal teurer als ein tierisches Produkt.
Ja. Und wenn der Wareneinsatz geringer ist, kann es dann oft sein, dass aber die Verarbeitung länger braucht.
Genau.
Weil gerade dann pflanzenbasierte Lebensmittel manchmal ein bisschen mehr von einlegen, was auch immer, ja. Also, ich glaube, das muss man dann oft auch gegenrechnen. Was ich sehr spannend finde, auch du hast es vorhin kurz angesprochen, als eine der doch sehr krisenerprobten jungen Köchinnen, ich meine, von 2014 bis jetzt 2025, also du hast Corona, Mehrwertsteuer, Preiserhöhungen, wir haben wahnsinnig viele Krisen überstanden, ne? Das ist schon.
Das macht man etwas gelassener.
Ja, ne? Also, hilft das in der unternehmerischen Souveränität oder fühlt sich jedes Mal gleich bedrohlich an, wenn wieder so die nächste Challenge kommt?
Nee, also tatsächlich gehe ich mittlerweile an alles deutlich gelassener als früher. Deswegen sage ich auch immer, ich würde rückwirkend betrachtet in meiner Laufbahn im B-Broad nichts anders machen wollen. Ich möchte eigentlich, also ich würde jeden Fehler genauso machen wollen, wie ich ihn gemacht habe, weil ich dadurch einfach wirklich dadurch kann ich gewisse Situationen entspannter angehen, weil ich weiß, ich habe die schon mal durchlebt, ich weiß, wie ich sie am besten angehe, ich weiß, dass es nichts bringt, sich jetzt komplett verrückt zu machen, alles rot zu sehen und den Kopf in den Sand zu stecken und da bin ich auch absolut stolz drauf, dass ich an Probleme sehr entspannt mittlerweile rangehe, weil alles andere wirklich gar keinen Sinn macht.
Das ist auch so die unternehmerische Abhärtung, oder? So,
es ist wirklich so. Ob es jetzt in der Küche irgendeine Kleinigkeit ist oder ob es wieder ein Gerät ist, das kaputt ist, da kann ich jetzt ausflippen, schreien und die Person fünfmal fragen, warum, deswegen wird das Gerät nicht wieder funktionieren, man muss halt einfach schnell schauen, was für eine Lösung gibt, braucht das Gerät jetzt ad hoc und muss es schnell irgendwie organisieren und genauso ist es halt auch in Krisen- oder Problemsituationen, einfach mal kurz in Ruhe hinsetzen, mal schauen, kann man schnell was verändern oder bedarf es einfach einem längeren Veränderungsprozess und man muss auch einfach kreativ sein und manchmal kreativ an Probleme rangehen und wissen, weil es manchmal nicht nur einen Weg gibt.
Ja. Du hast jetzt vorhin auch gesagt, du warst, wenn ich das jetzt noch richtig in Erinnerung habe, in Berlin, wo sich, ich glaube, im Rahmen der Chefin-Initiative viele Köchinnen getroffen haben. Magst du uns über dieses Thema, wie wichtig ist dir das, dieses Thema Frauen in der Gastronomie, Köchinnen, die sich untereinander austauschen? Ist das was dir wichtig ist oder überbewertet?
Also ich wusste tatsächlich bis zu dem Zeitpunkt nicht, wie wichtig das ist. Mhm. Das war, glaube ich, wirklich augenöffnend, dieses Event in Berlin bei der Sarah Heimann, initiiert von der Denise Wachter. Das haben wir alle gespürt, schon an dem Tag bei der Anreise, was da liegt, was in der Luft. Da ist eine gewisse Energie da, weil es sowas bis jetzt einfach noch nicht gab. Ja, dass man sich wirklich in der Summe mal sieht und kennenlernt und spürt, dass es einfach so viele tolle Kolleginnen gibt. Und das ist total schwierig, da irgendwie nach außen hin so drüber zu sprechen, dass man die Leute nicht nervt, ja, dass nicht irgendwie so dieses abfällige, boah, nicht schon wieder das Thema kommt, ja. Okay. Weil man das natürlich auch nur so irgendwie, wiedergeben kann, wenn man dabei gewesen ist. Das ist einfach, es war zum ersten Mal ein Event, wo wir als Frauen nicht in der Unterzahl waren, ja, weil jedes Event gestaltet sich so, dass es eine, zwei oder vielleicht drei Frauen gibt. Und es war total schön, mal zu sehen. Wir mussten einfach auch drüber schmunzeln, weil wir einfach gesagt haben, heute ist es zum ersten Mal andersrum. Ja, zum ersten Mal war es so, dass halt zwei, drei, vier, fünf Männer da waren an dem Abend. Und also nicht, dass es sonst irgendwie schreckliche Abende sind, mit der anderen Verteilung. Aber es war einfach total schön. Es war total witzig. Es war einfach eine sehr, sehr positive und einfach eine ganz außergewöhnlich besondere Stimmung an dem Abend. Und ich glaube, wir haben alle gemerkt, wie wichtig das ist, dass man eben auch mal sieht, hey, man ist nicht alleine mit Problemen, mit alltäglichen Problemen, die jetzt in dem Fall vielleicht auch mal nur uns Frauen betreffen. Und das baut einen auf, man kann drüber lachen, man kann sich gegenseitig mal Tipps geben, sich gegenseitig unterstützen und Halt geben. Und das ist eine sehr, sehr schöne Sache. Und ich glaube, dass ganz vielen auch nicht bewusst war, wie viele Megaköchinnen es hier in Deutschland gibt. Und deswegen, ich begrüße das sehr, denn in jedem Interview habe ich bis jetzt die Frage beantworten müssen, warum gibt es so wenige Frauen in der Spitzengastronomie? Und jetzt kann ich ganz entspannt sagen, guck doch lieber hin, wie viele es schon gibt und beschäftigt euch mehr mit dem Thema, wen es alles gibt und was die Köchinnen alles so machen, weil das viel, viel spannender ist und ich glaube, viel mehr dazu führt, dass das Thema normalisiert wird und vielleicht irgendwann weniger Thema wird im Sinne von dieser Differenzierung Mann oder Frau in der Küche.
Ja, ja.
Nicht weniger Thema Frauen in der Spitzengastronomie, sondern einfach weniger diese Abgrenzung zwischen Mann und Frau, die nämlich einfach total bescheuert ist.
Ja, ja. Und diese müßige Frage, warum gibt es so wenige, weil du hast natürlich recht, gerade in den letzten 2-3 Jahren haben sich auch dank solcher Initiativen die Schwelle fast schon niedergebrochen, um sich darüber zu informieren. Also es gibt die Plattformen und jetzt eben auch durch Chefin gibt es die Plattform, um zu sehen, wer da alles weiblichen Geschlechts hinter dem Herd steht in der Sternegastronomie oder der gehobenen oder der einfach guten, ernsthaft und engagiert gemeinten Gastronomie. Also ich glaube, da tut sich einiges, sicher noch nicht, das ist sicher noch nicht am Ende, aber es tut sich was. Also ich wünsche
auch wieder... Ja, die Entwicklung ist super, weil das ist, ich meine, schon mal vor 5 Jahren, also was, wen hatte man da auf dem Schirm? Also da gab es vielleicht 2 oder 3 Frauen in der Spitzengastronomie, die man aufzählen konnte. Also ging mir ja genauso. Es war bezeichnend, als ich bei Ilona Scheu im Podcast war, vor knappen 2 Jahren, da haben wir auch über das Thema gesprochen und wir haben beide wirklich überlegt, wen gibt es denn eigentlich? Und haben parallel gegoogelt. Also ich glaube, wir konnten so 4, 5 aufzählen, aber dabei gab es einfach schon viel, viel mehr. Und das ist halt jetzt einfach dieser wichtige Schritt, den Chefin eben gegangen ist, mal zu zeigen, hey, guck mal hin, was sich schon alles verändert hat, wen es alles gibt. Die Veränderung ist da und das führt eben auch dazu, wieder anderen Mut zu machen. Trau dich, dich auf eine Sous-Chef-Stelle zu bewerben oder auf eine Küchenchefstelle. Denn in der Küche...
Dieses Empowerment auch für die Jungen. Für die Jungen.
So allgemein in der Küche. Ja, das ist ja nicht das Problem. Es ist nur eben das Problem, dass sich viele weibliche Köchinnen nicht trauen, diesen Schritt zu gehen oder sich das nicht zutrauen, obwohl sie es können und manchmal sogar auch viel besser sind als ihre männlichen Kollegen. Und deswegen... ich glaube, das hilft auf jeden Fall, um da Mut zu machen und zu zeigen, hey, es haben andere schon vorgemacht, das funktioniert, das ist geil, es macht Spaß und das ist die Message, die heute rausgeht.
Eine schöne Message ist das, eine wichtige vor allem. Nicht nur schön, sondern auch eine wichtige Message. Letzter Punkt noch. Es steht im Jahr 2026 ja eine Neueröffnung, ein neues Projekt.
Ja.
Wir an, ne? Erzähl doch mal noch kurz. Wir sind ja schon Mitte November.
Ach ja, wir hatten ja mal so diese träumerische Vorstellung, dass wir dieses Jahr noch einziehen vor Weihnachten. Aber wie das immer so ist mit Bauprojekten, ich glaube, es gab noch nie ein Bauprojekt, welches zu dem Zeitpunkt eröffnet wurde, welches am Anfang festgelegt wurde.
Also zumindest nicht in Deutschland, ja.
wir haben zum einen es geht um ein Haus aus dem 15. Jahrhundert, ein kleines, schönes Hotel in Ulm, das ehemalige Hotel Bäumle. Und das haben wir jetzt übernommen, bauen es gerade um in Zusammenarbeit mit einem ganz tollen Architektenteam und werden da wirklich, glaube ich, eine Neuheit für Ulm hinstellen, was ganz Besonderes. Es sind 15 Zimmer, die werden alle individuell gestaltet, weil wirklich jedes Zimmer auch ganz unterschiedlich ist, von ganz alten Holzbalken, einer alten Wandvertäfelung über Münsterblickzimmer oder einer alten Holzbohlenwand, die rauskommt. Und dementsprechend sensibel muss man da eben auch auf jedes Zimmer eingehen, designtechnisch gesehen.
Das klingt nach sehr viel Arbeit, ne?
Ja, aber so schöne Arbeit. Ja. Das macht so unglaublich viel Spaß. Also ich gehe da total drin auf. Und es ist auch so schön, dass wir da so viel eben uns selber mit reinbringen können. Und es wird noch ein bisschen dauern. Mhm. Es wird auf jeden Fall auch ein neues gastronomisches Konzept dort unten drin geben, worüber ich aber noch nicht so ganz genau sprechen kann oder möchte. Es soll ja noch ein kleines bisschen spannend bleiben. Ja. Und ja, ich freue mich einfach. Ich glaube, man sieht es mir an. Ich freue mich einfach unglaublich drauf.
Ich kann es bestätigen. Also Alina strahlt für alle Zuhörerinnen und Zuhörer.
Team ist Hype. Und ihr werdet auf jeden Fall alle davon erfahren und es hoffentlich überall sehen.
Wir freuen uns schon sehr drauf. Du musst uns unbedingt am Laufenden halten. Wir können aber schon davon ausgehen, dass das irgendwann mal 2026 startet oder das Licht der Welt erblickt.
Boah, ich hoffe es sehr, ja, sonst
ist das von der Lockdown nicht. Oder was auch immer.
Also, ich sag mal so, neues Ziel ist es auf jeden Fall, das Ding noch vor Juni in die Richtung bringen.
Eieiei,
du gehst mal.
Verbindlichkeit
eigentlich hier. Aber ist das klingt.
Neue Deadline.
Genau. Man muss sich ja irgendwie eine Deadline setzen, weil sonst passiert da nichts. Ja? Wenn man so einfach ins Blaue hineinarbeitet, dann chillen alle ein bisschen zu viel. Deswegen, wir brauchen irgendwie mal ein Datum, um zu sagen, jetzt darauf arbeiten wir hin und jetzt müssen wir alle mal ein bisschen Gas geben.
So, ich hoffe, alle Beteiligten des Projekts haben es gehört. Ne? Die Chefin hat gesprochen. Alina, allerletzte Frage. Würde mich jetzt wirklich interessieren, in welches Restaurant, in dem du noch nicht warst, in Deutschland, würdest du gerne noch hingehen?
Boah, da könnte ich dir jetzt wahrscheinlich, also da könnte ich dir eine Liste aufzählen, weil es einfach so ist, dass ich so richtig angefangen habe mit Essen gehen, zu Kollegen essen gehen, erst vor 2 Jahren, nicht mal. Weil ich davor einfach zu sehr selber an die Küche gebunden war, an die Öffnungszeiten und ich es mir auch einfach finanziell noch nicht so leisten konnte. Nee. Und deswegen bin ich gerade dabei, mit meinem Mann das Ganze aufzuholen. Und ich glaube, wir haben in den letzten 2 Jahren auch schon einfach jetzt einen guten Start hingelegt. Und es stehen noch so viele tolle Kollegen und Kolleginnen auf meiner Liste.
Also viel zu viel um einen.
Gibt es nicht das eine Restaurant, wo ich sage, da möchte ich unbedingt hin, sondern es sind ganz viele.
Aber gibt es eins, was jetzt als nächstes dran ist?
Noch kein Gesetzesziel, wobei ich sage, zum Christoph Kunz, ich glaube, das wird vielleicht noch dieses Jahr klappen, weil das steht schon sehr lange auf meiner Liste.
Ist auch nicht so ewig alt, ne, für dich?
Es ist immer so, weißt du, wenn man auf Instagram dann immer so die ganzen Sachen sieht und kommentiert und sich denkt, boah, jetzt wird es aber echt mal Zeit, weil es ist halt vor allem auch nicht so weit weg von mir.
Ja.
Der Christoph weiß schon Bescheid, dass ich jetzt nochmal bald um die Ecke komme.
Christoph, du hast das gehört, ne? Jetzt war er auch schon bei uns im Podcast. Als treuer Hörer wird er sich gut vorbereiten. Super, vielen lieben Dank, Alina, für die Zeit, die du dir genommen hast. Für die Themen, die du auch sehr schonungslos mit uns hier geteilt hast, mit deiner sehr, sehr krisenerprobten Perspektive, die, glaube ich, ganz, ganz, ganz viel wert ist in Zeiten wie diesen, weil man sieht, wie es trotz allem nicht nur geht, sondern auch sehr, sehr gut und erfolgreich geht. Ich glaube, auch dafür stehst du als jemand, die jetzt seit 2014 einfach im wahrsten Sinne des Wortes ihren Laden schmeißt.
Ne? Ja, danke.
Und in diesem Sinne hören wir uns, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, wieder in 2 Wochen. Bis dahin, macht es gut und liebe Grüße an alle.
Ciao.
Tschüss.